Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
This is the new Weight Watchers. It works for members like JoJo, who's learning simple, healthy habits. Sharia, who's making progress with meds. And Kim, who still gets to eat what she loves. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Watch your life open up. Watch your story shift. Watch what you're capable of. Watch it work. Get started today at weightwatchers.com.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 15. November. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, dem Direktor des Programms Zukunft Europas bei der Bertelsmann Stiftung. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent des Stern. Und Herr Mölling, ja, wie gut, dass wir am Ende gerade dieser Woche uns zusammenschalten und sprechen können, denn die Woche hatte es ja in sich. Donald Trump macht Tempo, fast täglich gibt er neue Namen aus seinem designierten Regierungsteam bekannt. Und fast jede ist eine Provokation. Da ist ein Justizminister, also ein Designierter, gegen den eine Untersuchung wegen Menschenhandel und Sex mit einer Minderjährigen lief. Da ist eine Geheimdienstkoordinatorin, die demonstrativ Nähe zu Diktatoren wie Putin und Assad pflegt. Da ist ein Verteidigungsminister, der chauvinistische Sprüche über die eigene Armee reißt und sich mit Kreuzfahrer-Tattoo auf der Brust fotografieren lässt. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie von diesen Personalien erfahren haben?
Ja, ich habe mich erstmal damit gedämpft, dass ich gesagt habe, naja, die sind alle noch nicht berufen oder noch nicht durch die Anhörung durch. Ne? Die müssen ja alle noch durch ein längeres Anhörungsverfahren. Und da kann es sein, dass der ein oder andere Kandidat, Kandidatin möglicherweise selbst für die eigene republikanische Mehrheit, die es wahrscheinlich ja geben wird, ein bisschen zu heiß ist. Ne? Also ich glaube, was wir zurzeit haben in der Diskussion, ist so eine Engführung auf Donald Trump kann alles bestimmen. Das hilft ihm natürlich. Genau den Eindruck möchte er ja vermitteln. Er muss aber genauso wie alle anderen seine Partybase sozusagen und die Funktionäre, also die Senatoren und die Leute im Repräsentantenhaus, beisammenhalten. Er muss immer noch Mehrheiten haben. Er geriert sich als eine Art autokratischer Führer. Er hat immer noch ein demokratisches System unter sich. Das mag er vielleicht abschaffen wollen, aber noch ist es da und noch muss er damit umgehen. Das ist aber jetzt auch erstmal nur eine Beruhigungspille. Ne? Es zeigt deutlich die Richtung an, in der er gehen will. Ich glaube, das haben wir auch nicht anders erwartet. Es wird disruptiv. Wir lernen jetzt, glaube ich, jeden Tag die Feinheiten der Disruption, die möglicherweise da auf uns zukommen, durch die Leute, die er beruft und den Hintergrund oder die Absichten, die diese Leute schon geäußert haben in der Vergangenheit. Ne?
Er hat ja auch zumindest in den Raum gestellt, dass er darüber nachdenkt, eben dieses Berufungsverfahren möglicherweise auch zu umgehen. Unklar, ob ihm das dann gelingt, aber natürlich, wie Sie sagen, das ist zunächst mal eine Kampfansage nach innen, auch ans eigene Establishment, auch der eigenen Partei. So, guck mal, diese Leute will ich und jetzt sagt mal Nein dazu. Aber das hat natürlich auch Konsequenzen für uns in Europa innerhalb des Bündnisses. Der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz sagt ja von sich, Zitat wörtlich, Trump und ich, wir kämen schon klar. Wie zuversichtlich sind Sie da?
Ja, ich glaube, das Zitat ist schon ein bisschen älter. Ne? Ich glaube, wir haben hier eine Diskussion Kopf versus Bauch. Vom Bauchgefühl her lehnen wahrscheinlich die meisten Leute in Deutschland jemanden wie Donald Trump ab. Auch wenn es einige gibt, die das eigentlich jetzt total gut finden. Vom Kopf her müssen Funktionsträger und angenommen Merz wird Kanzler natürlich ans Wohl des deutschen Volkes denken. Das hat Olaf Scholz nach vorne gestellt, das hat er recht gehabt. Und das müsste Merz genauso machen. Das heißt, man muss erwarten, dass sie professionell mit solchen schwierigen Kandidaten einfach umgehen. Weil wir können ja nicht einfach sagen, wir machen jetzt einfach mal vier Jahre Pause. Das würde uns ja vor allen Dingen nicht helfen. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt, dass Merz jetzt nicht hingehen kann und sagen kann, ja, mit dem spreche ich nicht. Das gebietet quasi die Pflicht und die Disziplin des Amtes, das Beste fürs deutsche Volk in den nächsten vier Jahren Trump rauszuholen, egal welcher Kanzler oder Kanzlerin da sitzt.
Aber man bekommt ja schon das Gefühl, wenn man so die deutsche Debatte gerade verfolgt, natürlich geprägt jetzt vom Ampelende, von der Aussicht auf die Neuwahlen. Aber was da so diskutiert wird im Parlament, in den Talkshows, Kindergeld, Rente, Deutschlandticket, solche Dinge stehen im Vordergrund und die ja wirklich ernste Sicherheitslage in Europa, auch für Deutschland ernste Sicherheitslage, die kommt ja in dieser Debatte eher so am Rande vor, hat man den Eindruck. Glauben Sie, dass die Politik es sozusagen vermeidet im Moment den Menschen und dem Wahlvolk den Ernst der Lage deutlich zu machen, um mit Thomas de Maizière zu sprechen, weil ein Teil der Antworten die Bevölkerung verunsichern würde?
Also, ich fange mal mit dem zweiten Teil an. Würde die Bevölkerung verunsichert werden? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass wie bei vielen anderen Krisen auch ein Großteil der Bevölkerung den Ernst der Lage total verstanden hat. Das sehen wir an der Unterstützung für die Bundeswehr, das sehen wir an der Unterstützung für die Ukraine, die ja immer noch mehrheitlich ist, auch wenn andere versuchen, das kleinzureden. Das heißt, das sogenannte Volk ist schon lange da, wo Politik eigentlich hin müsste. Und da fehlt eigentlich der Schulterschluss oder die Ansage, okay, wir haben verstanden, dass ihr bereit seid und wir können das jetzt im Grunde genommen gemeinsam wuppen, weil das wäre ja eigentlich die Aufgabe. Ne? Wir stehen vor großen Herausforderungen, wo Politik dem Volk uns allen viel abverlangen muss, damit wir weiterleben können, ungefähr in der Art und Weise, wie wir es die letzten 20, 30 Jahre gekonnt haben. Auch wenn sich das trotzdem verändert wird. Es kann kein Versprechen geben nach dem Motto, wir kehren zum alten Zustand zurück. Das wäre tatsächlich unmöglich oder unredlich, ein solches Versprechen zu geben. Aber natürlich vermeidet Politik zurzeit, jetzt komme ich zum ersten Teil Ihrer Frage, vermeidet Politik zurzeit die Antwort, weil wir schon im Wahlkampfmodus sind. Und da geht es um die Frage, worüber kann ich mich differenzieren und was ist den Leuten am nächsten eigentlich? Und da ist natürlich diese Frage, ne, öffentlicher Nahverkehr, eine viel nähere Frage und auch eine wichtige Frage. Ne? Also im Gegensatz zu der Frage, kriegen wir das Papier denn rechtzeitig unter die Menschen, ist das eine Frage, wo man sagen muss, okay, gibt es einen politischen Hintergrund, das andere ist ein Managementproblem, ehrlich gesagt. Und wenn wir auf den Wahlkampf in den USA gucken, ja, da haben halt auch außenpolitische Themen nicht die zentrale Rolle gespielt. Sie haben eine Rolle gespielt, mehr als sonst, aber sie haben keine zentrale Rolle gespielt. Es ist am Ende sind es innenpolitische Probleme und Diskussionen, um die es geht. Und dieser Wahlkampf oder zumindest die Probleme, auf die man stößt, werden nur zum Teil im Wahlkampf angesprochen. Also Migration wird man sicherlich ansprechen als ein Thema im Wahlkampf, weil man sich darüber schön differenzieren kann und ein paar andere Themen auch. Das heißt nicht, dass die Parteien und die Parteizentralen das Problem nicht verstanden haben. Sie glauben bloß, dass sie darüber zurzeit keine Punkte machen können. Oder sie sind unsicher, weil sie natürlich nicht alleine in die Arena steigen, sondern sie rufen in dem Augenblick, in dem sie ein bestimmtes Thema aufrufen, rufen sie auch bestimmte Akteure mit in den Raum. Sobald sie das Thema Frieden besetzen, ich bin sehr gespannt, wie einige Leute das machen wollen, rufen sie natürlich die BSW in den Raum. Und die können ganz andere Versprechungen machen, weil die genau wissen, dass sie gar nicht in Verantwortung kommen werden.
Werbung.
Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
Better results, expert support, lose more weight, make it last. Get started today for as low as $25 at weightwatchers.com.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's KACHAVA.com, code NEWS.
dann versuchen doch wir vielleicht im Rahmen des Möglichen und mit all den Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, die da sind, hier mal so ein klein bisschen konkreter zu werden. Donald Trumps Vizepräsident J.D. Vance hat ja schon im September so eine grobe Blaupause für also einen Plan vorgestellt, der einen Verhandlungsfrieden in der Ukraine vorsieht, wo er zum Beispiel also eine demilitarisierte Pufferzone zwischen einem Teil im Osten, der russisch besetzt bleibt, und der Rest Ukraine, die weiter Souveränität über ihre Restgebiete hat, davor sieht. Und diese Pufferzone soll nach seiner Vorstellung von europäischen Truppen sozusagen bemannt, verteidigt, abgesichert werden. Glauben Sie denn, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass zum Beispiel die Bundeswehr nächsten Sommer in der Ukraine steht?
Also, es klingt natürlich total absurd oder weit hergeholt. Es ist zumindest erstmal nicht vorstellbar. Aber ich glaube, es wäre gut, so rum ranzugehen, zu sagen, wir sollten es uns vorstellen, denn es könnte sein, dass es so dramatische Entwicklungen gibt, dass wir tatsächlich solche Entscheidungen in Deutschland treffen müssen. Ich glaube, das ist erstmal ein guter Startpunkt, um uns eine kalte Dusche zu geben und nicht unsere Erwartungen ständig nur abzuschichten von dem, was wir uns wünschten, wie es wäre, und dann immer feststellen, ah, es geht nicht. Und man verliert im Grunde genommen Zeit, um sich auf die Realitäten eigentlich einzustellen. Ich kann es mir auf der einen Seite natürlich nicht vorstellen, weil es aus einer militärischen Sicht unmöglich ist, eine 3000 Kilometer lange Grenze zu verteidigen. Das ist ja nicht nur die Grenze Richtung Russland, sondern auch Richtung Belarus, die ja, sag mal, etwas flapsig jetzt zu 50% oder mehr ohnehin schon zu Russland gehören. Das müsste man damit reinbauen. Dazu kommt das Dilemma, dass sie dann im Grunde genau das haben, was die Russen ja die ganze Zeit lang angeblich verhindern wollten, nämlich eine direkte Kontaktlinie mit NATO-Truppen, egal unter welchem Mandat die unterwegs sind. Mandat ist das nächste Thema, gibt es ein UN-Mandat dafür? Und sind NATO-Soldaten bereit, im Zweifelsfalle eine demilitarisierte Zone oder was auch immer zu verteidigen? Das sind alles Pläne, die Trump machen kann, aber und auch Vance vorschlagen kann, aber sagen muss, naja, habt ihr das Ende bedacht, was dann dabei rauskommt, wenn eure Idee scheitern könnte? Und woran kann sie scheitern? Also erstens scheitert sie möglicherweise an Putin, der sagt, weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt verhandeln muss. Also läuft ja gerade gar nicht schlecht. Dazu kommt auch, dass wenn Putin verhandelt, er einfach aufpassen muss, dass er nicht für den Rest seines Lebens im Grunde genommen dann in chinesischer Hand eigentlich ist. Und da kommt im Grunde genommen jetzt eine eher globale Perspektive rein. Wir tun immer so, als ob das sozusagen europäischer Krisenherd versus asiatischer Krisenherd ist und man müsste sich aufteilen. Nee, die Sachen hängen mittlerweile so stark miteinander zusammen, dass auch Trump erkennen kann, oder zumindest das Team um ihn drumherum, dass eine Lösung in der Ukraine massive Implikationen für die Frage China hat. Und das ist wiederum wichtig für die US-Diskussion, denn da ist zurzeit gibt es ein ganz starkes Lager, das sagt, wir müssen uns auf Asien konzentrieren. China ist das größte Problem, das wir haben, und dafür müssen wir alles andere dem unterordnen. Diese Art von einfacher Priorisierung ist halt in einer vernetzten Welt, und da sind auch Konflikte miteinander vernetzt, funktioniert die eben nicht mehr. Ne? Also das heißt, das Wahlkampfversprechen von Trump wird den Test in der Realität bestehen müssen. Und das ist natürlich um einiges schwerer als starke Worte vor einem Mikrofon.
Die Vernetzung sieht man ja auch ganz konkret daran, dass die russische Gegenoffensive in der Provinz Kursk gegen die ukrainischen Truppen, die dort sind, ja mit nennenswerter Unterstützung von nordkoreanischen Truppen ja im Moment stattfindet. Etwa 10.000 sollen da sein und an den Kämpfen auch schon beteiligt sein. Gleichzeitig rückt die russische Armee im Donbass vor, aber erleidet dabei die offenbar stärksten Verluste seit Kriegsbeginn in diesen Tagen, in den letzten Wochen. Und dann haben wir eine Lage in Russland, wo die Inflation weiter sehr hoch liegt, um 22%, und wo Putin sich nach letzten Meldungen ja gezwungen sieht, die bisher großzügigen Zuwendungen für Verwundete, für Familien von Gefallenen zusammenzustreichen. Sie haben gerade gesagt, eigentlich läuft es gerade ganz gut für Putin, aber wenn man so den Blick zusammennimmt auf diese verschiedenen Punkte des Geschehens gerade und einen Strich drunter macht. Wie sieht es wirklich aus für ihn?
Wie es wirklich aussieht, ist, glaube ich, immer schwer zu sagen. Ne? Also es gibt deutliche Hinweise, dass die Luft dünner wird und dass tatsächlich 2025 ein schwieriges Jahr für Russland werden kann, wenn sie das derzeitige Tempo im Konflikt und die Intensität beibehalten wollen. Deswegen könnte eine Atempause ganz, ganz hilfreich sein. Das andere Problem ist halt, dass der möglicherweise der Ukraine, wenn wir nicht mehr unterstützen, die Luft vorher ausgehen könnte. Und das ist im Grunde genommen, ne, es reicht, wenn sie eine Sekunde länger durchhalten, dann haben sie letztendlich in Anführungsstrichen gewonnen. Ne, dann können sie den Konflikt viel besser für sich entscheiden. Das unterstellt aber auch, dass die Ukraine quasi sich einem Diktat von Trump unterwerfen würde. Auch das ist überhaupt nicht gesichert. Ne? Also die kämpfen um ihr Überleben. Wenn Trump keine Verantwortung für die Lösung übernimmt, die er da anbietet, sondern sagt, hier ist die Lösung und ich bin dann jetzt mal weg, dann wird die Ukraine sagen, sorry, das können wir alleine überhaupt gar nicht schultern. Wir haben gar keine andere Möglichkeit, als weiter hier zu kämpfen. Ne? Also von daher, wenn man das tatsächlich betreiben wollen würde, und da muss man ein Fragezeichen in Europa machen, dann kann man schon, glaube ich, den Expertinnen und Experten glauben, die das jetzt nochmal vorgerechnet haben, dass es sich lohnt, bis 2025 durchzuhalten und die Ukraine dementsprechend zu ertüchtigen, um dann tatsächlich Russland an den Verhandlungstisch zu zwingen in einer deutlich schlechteren Position, als sie es vorher gewesen sind. Das ist aber jetzt total linear gedacht, weil jetzt kommt ja Nordkorea rein. Nordkorea erstens nimmt einen Teil der Kosten auf, die Putin eigentlich hat, weil sie viel billiger Soldaten zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn die sterben, zahlen sie wahrscheinlich, was ich spekuliere jetzt mal, ein Zehntel des Preises für den Tod dieser Soldaten. Das heißt, es ist eine rein ökonomische Geschichte, warum die Nordkoreaner jetzt da sind und Putin da im Grunde genommen raushelfen. Und die Frage ist, ob andere Akteure, wie zum Beispiel China, sagen, okay, da müssen wir im Grunde genommen auch unsere Unterstützung intensivieren. Und das ist ja nicht nur direkt auf dem Gefechtsfeld. Das kann ja auch sein, dass man an einer ganz anderen Schraube dreht, die es uns wiederum erschwert, die Sanktionen, die ja jetzt gerade dazu führen, dass es Russland so schlechter geht, dass wir die möglicherweise wieder aufheben müssen oder zumindest zurückdrehen müssen. Oder wir fangen an, wir haben einige Akteure in Europa, die, glaube ich, herzensliebst bereit wären, die Sanktionen noch stärker zu unterlaufen, als sie es jetzt schon machen.
Dann versuchen wir mal zum Schluss den Bogen zurückzuschlagen auf die Lage, in der Donald Trump gerade ist, mit seinen markigen Ansagen und dann der komplexen Realität, mit der es zu tun kriegen wird ab dem 20. Januar. Sein designierter nationaler Sicherheitsberater Mike Walls hat ja dann doch für sozusagen die Leute, gemessen an den anderen Leuten offenbar in der Administration Trump, eine differenzierte Sicht auf die Dinge. Der hat einerseits gesagt, die Europäer müssen wir stärker in die Pflicht nehmen, die müssen mehr tun, auch gerade mit Blick auf Ukraine. Und andererseits hat er die beiden Regierungen dafür kritisiert, dass sie Russland gegenüber zu zaghaft gewesen sei bisher und so den Abnutzungskrieg in die Länge gezogen habe. Glauben Sie denn, dass Trump, um seine Ziele zu erreichen, bereit sein wird, nicht nur zu versuchen, sozusagen die Ukraine in einen Frieden zu zwingen, sondern dasselbe auch mit Russland zu tun, indem er Dinge tut, die Biden bisher nicht gemacht hat, aus guten Gründen, um nicht unkontrolliert in eine Eskalation zu laufen? Also, glauben Sie, dass die Beschränkung zum Einsatz von US-Raketen im russischen Hinterland womöglich wirklich fallen könnte, dass die Amerikaner stärker gegen Russlands Ölexporte vorgehen? Also anders gefragt, ist die Trump-Wahl wirklich, wie ja viele im Moment analysieren und erklären, ein Geschenk für Putin oder läuft die Uhr jetzt gegen ihn?
Es ist zumindest so, dass auch Putin sich nicht sicher sein kann, was passiert. Das ist, glaube ich, das essentiell Wichtige. Es gibt eine Lesart in der Ukraine, die sagt, naja, jetzt haben wir wenigstens mehr Klarheit. Und wir kommen aus dieser Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Situation, zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben, endlich raus. Es kommt Bewegung in die ganze Geschichte rein. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das die Mehrheit ist, das würde ich überhaupt nicht so darstellen wollen. Aber auch diese Überlegung gibt es, dass natürlich jetzt eine neue Dynamik aufkommt und keiner weiß, in welche Richtung es geht. Klar ist aber, dass selbst die Ukraine erwartet, dass es eine klare Ansage gibt dann irgendwann. Und aus Putins Sicht, glaube ich, muss man sich tatsächlich unsicher sein, ob man seine eigenen Ziele durchkriegt. Denn auch da kommt es wieder dazu, Trump mag autoritär in den USA herrschen. Dass er alle anderen sich deswegen untertan machen kann, das ist keine geritzte Sache. Denn Putin muss nachher auszahlen an seine Entourage, die ihn in diesen Krieg ermöglicht hat. wo er versprochen hat, er ist innerhalb von 3 Tagen fertig. Und jetzt hängt er fast 3 Jahre schon in diesem Krieg drin. Hat die russische Position so verschlechtert, dass er im Grunde genommen Russland in die Abhängigkeit Chinas reintreiben musste. Und die Frage ist, wie schützen die einzelnen Leute noch ihren Reichtum? Also das ist eine extrem schwere Gleichung für Putin, für Trump und auch für die Ukraine und auch für uns, wo wir sehen werden, ob das Team rund um Trump das versteht. Also ich glaube, man muss sich das so vorstellen, sie haben einfach einen erratischen Menschen, um den drumherum sozusagen ein Feuerkreis gezogen ist von Leuten, die sehr professionell einfach sind. Ne? Und das ermöglicht, dass es zumindest gut gehen kann und dass es eine Lösung gibt, bei der auch die Ukraine nicht voll unter den Tisch fallen wird.
Ein doch halbwegs hoffnungsvoller Ausblick zum Ende des Gesprächs. Vielen Dank, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Gassel. Bis zum nächsten Mal.
Das war Die Lage international. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag bei RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Danke für Ihr Interesse, ein schönes Wochenende und bis bald.
Tschüss, bis bald.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
Werbung.
This is the new Weight Watchers. It works for members like JoJo, who's learning simple, healthy habits, Sharia, who's making progress with meds, and Kim, who still gets to eat what she loves. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Watch your life open up. Watch your story shift. Watch what you're capable of. Watch it work. Get started today at WeightWatchers.com.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your back stock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.